Ich möchte über diesen einen Satz sprechen im Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit, um dessen Willen, der uns geliebt hat. Was für ein Triumph der verfolgten Gemeinde. In dem allem, in der andauernden Bedrängnis, in der fortdauernden Gefahr, in der Angst, in der Misshandlung und Folterung, in Hunger, in Raub aller Habseligkeiten, in drohender Hinrichtung, und das aus dem Mund von Christen, die wie wehrlose Schafe der Schlachtung preisgegeben sind. Wir überwinden weit. Wer kann denn so reden? Paulus, der das selbst persönlich in unzähligen Misshandlungen durchlitten hat, in Haft und Unrecht. Und jetzt trumpft er auf, der Betroffene. Dies alles und noch viel mehr überwinden wir, weil Jesus Christus gesiegt hat. Er hat uns sündige Menschen mit Gott versöhnt durch seinen Tod am Kreuz. Jetzt steht es fest, Gott ist für uns, die Verfolgten und die Misshandelten und die Getretenen und Geschundenen. Welch eine Ermutigung für verfolgte und bedrängte Christen. Bautzmann Nie, der über 20 Jahre seines Lebens in schwerster chinesischer Haft war, wies darauf hin, nein, nein, du musst nicht erst um den Sieg beten. Jesus hat schon überwunden, er hat schon gesiegt. Aber beten musst du, dass dir die Augen des Herzens aufgetan werden, dass du erkennst und begreifst, wie Jesus eingesetzt ist zur Rechten Gottes über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht und Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat in dieser Welt. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der unsichtbaren und in der zukünftigen Welt. Jetzt kannst du Überwinder sein. Obwohl der Löwe noch brüllt wie vorher. So wird's mir nie. Da soll auch am Ende dieser Tage stehen, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Jesus ist größer, stärker als alles, was dich bedrohen mag. Durch Jesus bist du Sieger. Und dieses gewaltige Evangelium wird durch die Welt getragen, durch Christen, die schwach, oft auch zerbrochen sind. Ja, die jahrelang unschuldig im Gefängnis schmachten, obwohl sie im Dienst für ihren Herrn brennen. Meist geht es dabei sehr elend und jämmerlich zu. Sie irren durch Wüsten und hausen in Erdlöchern. Niemand kennt sie, oft in totaler Einsamkeit. Aber ihr bedrohtes Leben steht unter der Verheißung von Jesus. Ich will bauen meine Gemeinde. Er tut das selbst, nicht wir. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Das ist aber zunächst eine kritische Anfrage an uns in der Freiheit, ob wir überwinden. Bei meinen Besuchen in den letzten 40 Jahren in den Ländern der Verfolgung sagten diese Christen oft, wir sorgen uns um euch in der Freiheit. Wir wissen, wie bedroht ihr seid, Jesus zu verleugnen. Bei euch kommt die Versuchung und die Verführung viel tückischer. Und dann sagten sie, wir beten für euch in Deutschland, dass ihr im Glauben an Jesus Christus festgegründet bleibt. Wie das? Wir sollten bedrohter sein. Wir sind ja die anerkannte Gemeinde, einflussreich in der Welt, wirksam tätig für eine bessere Gesellschaft. Wir sind alle begeistert von den Riesenprogrammen, die wir uns vorgenommen haben. Und wir sind stolz auf das, was wir für Gott leisten und für Gott wirken. Und dann trifft uns das Wort an die Gemeinde von Laodicea. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Wissen wir nicht mehr, dass wir elend und jämmerlich sind, arm, blind und bloß? Spüren wir in den Wohlstandsländern nicht die Gefahr des geistlichen Bankrotts unserer Gemeinden? Schaut euch um. Die leidende und bedrängte Gemeinde fragt uns nicht nach Betrieb, sondern nach göttlicher Kraft, nach Vollmacht. Nicht, was wir schaffen, sondern ob Gott durch uns seine Werkzeuge wirken kann. Ob wir nicht über all unseren Aktivitäten Jesus, den Herrn und Christus Gottes und sein Wort verloren haben. Ob wir noch in Jesus im Weinstock eingepflanzt sind und er viel Frucht wirken kann. Ob wir Jesus die Treue halten und die Welt überwinden. Ob wir ihm nachfolgen und seinen Namen ohne Scheu bekennen, vor den Menschen und gerade auch vor denen, die Jesus hassen. Jesus hat uns in seinen Worten alle Illusionen im Blick auf die Zukunft genommen. Und wir wissen, es sind antichristliche Mächte, die die Welt unterwerfen wollen, in den Jahrhunderten vor uns und jetzt auch, ob im Säkularismus, im Islamismus, im Kommunismus, im Materialismus, im Atheismus und im Nationalismus. Noch nie hat es so viel Christenverfolgungen gegeben wie heute. Aber wenn wir die Worte von Jesus hören, wird das Allerschlimmste sein, nicht was von außen kommt an Gefahr, nicht durch die Feinde von außen, sondern die Verführung aus der Gemeinde selbst. Aus der Mitte der Gemeinde kommt die schlimmste Verführung. Die glaubenslosen Christen, die Christus und seine Kraft nicht mehr kennen, sind eine viel größere Gefahr als alle mächtigen Christenverfolgung. Und Jesus sagt das wörtlich: Falsche Propheten werden aufstehen aus der Gemeinde, die einen anderen Christus verkündigen, nicht des Kreuzes, sondern des Wohlstands, des Erfolgs und des Glücks. Die führen das große Wort ihrer Gedanken, ihrer Träume und Visionen. Sie sind dem Machbarkeitswahn verfallen. Wir machen das, wir schaffen das. Mit spektakulären Wundern und Zeichen verführen sie. Dramatisch ist das alles für die Gemeinde. Und Jesus sagt wörtlich: Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig. Sind wir darauf vorbereitet? Wie können wir unsere Gemeinden auf diese Zukunft rüsten? Jesus mahnt: Lasst euch nicht verführen. Er rief seine Gemeinde zur Wachsamkeit auf. Wacht und betet, dass ihr stark werdet. Seht zu und erschreckt nicht. Ihr werdet gehasst sein um meines Namens willen. Also, weil wir von Jesus reden. Wegen Jesus. Bis tief in die Christenheit, so hat Jesus angekündigt, wird die Gesetzlosigkeit kommen, die Anomia in der Gemeinde. Man tut nicht mehr, was Jesus in seinem Wort geboten hat, sondern macht Kompromisse. Der herrliche Name über alle Namen, Jesus, wird vor den Menschen verleugnet und die Liebe wird in vielen erkalten. Schon der Apostel Paulus sprach mit der ersten Christenheit über diese allerernste Gefahr der Gemeinde. über diese dunkle Periode der Weltgeschichte, lasst euch nicht wankend machen. Der große Abfall von Gott muss noch kommen, so Paulus im 2. Thessalonicher Brief. Und der Mensch der Bosheit ist nicht der Mensch der Sünde, ist der Mensch der Anomia, der das Gesetz Gottes brechen will, der sagt, ich bestimme, was gilt. Der muss offenbar werden, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt und der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Muss ich erklären, Paulus hat nie, wenn er vom Tempel sprach, an ein Gebäude gedacht, sondern hat gesagt zu den Korinthern, der Tempel Gottes, das seid ihr, das ist eure Gemeinde, das ist der Tempel Gottes, wo er wohnen will, also die Christenheit. Und dass der Widersacher, der Mensch, der Anomia, der Gesetzlosigkeit, des Aufruhrs wieder die Gottesordnung und des Verderbens in aller Welt, auch im Terror gegen Christen steht, das ahnen wir. Der hat zu allen Seiten gewütet in der Welt, aber das ist der Gipfel, wo der autonome Mensch in der Gemeinde sich an die Stelle Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wenn der sich selbst vergötzende Mensch sich in der Christenheit einnistet, wenn er einen anderen Christus predigt als den in der Schrift und wenn er das Wort Gottes nach seinem Sinn verfälscht. Darum ist entscheidend die Frage, sind wir eigentlich eine Creatura Verbi, eine Schöpfung des Wortes Gottes, denn das war Gemeinde, Luthers große Erkenntnis, in den schmalkaldischen Artikel ganz schlicht ausgesprochen, was Gemeinde ist. Was ist denn Gemeinde? Nicht der Apparat und nicht die Ämter und nicht die Gebäude. Was Kirche sei, so Luther wörtlich, weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren. Nämlich die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Dort ist Gemeinde. Wird aber heute nicht oft das Wort der Kirchen angepasst an die Bedürfnisse. Was wollen die Menschen hören? Bedürfnisse des autonomen Menschen. Sind wir nicht oft stumme Hunde gegenüber dem Zeitgeist? Nennen wir Sünde noch als der Leute Verderben? Oder ist es heute auch schick in Christengemeinden? Haben wir nicht die Anerkennung und Ehre der Welt gesucht und um ihren Beifall gebuhlt? Warum verschweigen wir, was die Jesusgemeinde nach den Worten von Jesus von der Welt trennt? Lassen wir uns nicht tragen von den Mächten der Welt und versäumen wir den Bußruf, wo wird er heute hörbar? Ist nicht vielerorts die Christenheit verweltlicht und bedient sich unheiliger Mittel? Haben wir nicht den schmalen Weg und die enge Pforte ganz, ganz breit gemacht? Werden nicht, um Menschen nicht zu verbrennen, die ernsten biblischen Aussagen, die man fortwährend in den Gleichnissen Jesu findet, von Verlorenheit und Verdammnis verschwiegen, nur um Menschen nicht zu verbrennen? Haben wir nicht die Mahnung Dietrich Bonhoeffers überhört, wenn er vom millionenfachen Seelenmord spricht? Wenn wir ungefragt und bedingungslos taufen und konfirmieren und den Ernst der Jesus-Nachfolge verschweigen, sondern den Aufruf scheuen zu einer persönlichen Lebensentscheidung. Und dann Bonhoeffer wörtlich, wann wurde die Welt grauenvoller und heilloser christianisiert als hier in unserer kirchlichen Praxis? Erkennen wir die große Not, wo Gottes Wort verfälscht wird und nur noch von Gott als einer religiösen Idee der Liebe und Mitmenschlichkeit gesprochen wird? Als ob Gottes Wort angepasst werden könnte. Und dann ausgerechnet an unsere verkehrte Zeit heute und an den Menschen von heute. Nein, Gottes Wort, wie es uns in der Bibel begegnet, ist in allen Jahrhunderten und übrigens in allen Kulturen der Welt, bis zu den Indianern und Japanern, bis zu den Eskimos, immer höchst aktuell, zeitnah und zeitgemäß gewesen, wenn man es sich nicht zurechtlegt, sondern auslegt. Ganz besonders heute schlägt das Bibelwort unmittelbar zu und wirkt Glauben, der die Welt überwindet. Nur das Bibelwort. In den Verfolgungsländern, in dieser großen, beispiellosen Ernte. So etwas hat es noch nie gegeben wie heute. In den Verfolgungsländern. Aber auch bei uns. Paulus spricht zu den Ältesten von Ephesus, die er in Milet getroffen hat, von reißenden Wölfen, die die Herde nicht verschonen. War das nur damals die Gefahr oder ist es heute? Mindestens genauso die Gefahr. Was hilft da? Habt Acht auf euch und auf die ganze Herde. Und sein Mitarbeiter Timotheus ermahnte, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Einen großen Schatz des Glaubens, den wir eben bekannt haben. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Was bleibt, wenn die große Flut kommt? Davon sprach Jesus in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja sogar von den Atheisten verehrt und geschätzt. Ich glaube zwar nicht den Christus, aber die Bergpredigt sagen alle, die Humanisten. Was sagt da Jesus? Was bleibt denn allein bestehen, wenn die große Flut kommt? Wer diese meine Rede hört und tut sie, der hat sein Haus auf den Felsen gebaut. Wenn dann die Flut kommt, fällt dieses Haus nicht, weil es auf Felsengrund steht. Darum müssen wir heute wach werden. Viel von dem, was heute in der Christenheit verhandelt wird, kann in Zukunft weggespült werden. In der großen Flut. Wundert euch nicht, wenn es die großen Körperschaften trifft, die einflussreichen Körperschaften, die Macht und die Ehre unserer Christlichkeit, die großen Finanzetats, die herrlichen Gebäude unserer Kirchen, Strukturreformen und Behörden, Fusionen und Visionen, tiefsinnige Hirtenworte, Debatten um neue Liturgien. Es kann auch die Sozialwerke treffen, auf die wir heute so stolz sind, aber das kann eine säkulare Welt ganz gut auch ohne Christen. Muss man nicht angesichts dieser immer stärker werdenden Christenverfolgungen aller Welt bei uns nicht fragen, sind wir wirklich auf die Zukunft gerüstet? Gut, wir sind heute noch nicht dran. Noch nicht. Wer weiß, wie bald. Was steht in unseren Gemeinden wirklich auf dem Fundament des Wortes Gottes? Darf man das heute am Bußtag so offen aussprechen? Müssen wir uns dem nicht stellen? Was ist nicht alles eingeflossen in unsere Glaubensrichtungen an Tradition und Frömmigkeit, an Dogmen und Philosophie, an Psychologie und Menschenmeinung, an Gefühlen und Ritualen, Religion, Humanismus und Zeitgeist? Und das alles hat das Wort Gottes an den Rand gedrängt. Wie können wir denn diesen antichristlichen Hass überwinden, wenn er bei uns ganz offen ausspricht? Wir erleben ihn ja oft schon, wie er stark sich auch in unserer Mitte gebärdet. Wie gut, dass auch hier Gottes Wort uns klare Weisung gibt. In der Offenbarung, in den Sendschreiben an die kleinasiatischen Gemeinden wird das Beharren herausgestellt. Beharren. Nicht die modische Anpassung an die Welt und an den Zeitgeist. Ich kenne deine Bedrängnis, sagt der erhöhte Herr, und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung. Fürchte dich nicht, was du leiden wirst, schwach und kümmerlich aber reich allein in Jesus Christus und seinem Wort. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist der einzige Weg zum Überwinden. Und dann, ich weiß, dass du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest, nicht an irgendeinem Programm, nicht an irgendeiner Kirchenbaumethode, an meinem Jesus-Namen, dem Namen über alle Namen, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden. Und ich danke Maggie Gobran, dass sie Ihnen gestern das erzählt hat, von diesen 21 Kindern aus den Müllvierteln, denen der Kopf abgeschlagen wurde in Libyen. Und auf diesem Video, auf diesem grausamen Video, nur ein Ruf, Jesus, Jeshua. Nur das hält uns, auch in Deutschland, nichts anderes. Wie hat das der erhöhte Herr an seiner ersten Christenheit getadelt? Dass sie so lau, so durchschnittlich ist. Und dann sagt der erhöhte Herr, lieber wärst du ein Christenverfolger, ein Feind, als sowas Laues. Lieber ein leidenschaftlicher Hasser der Gemeinde, als der Durchschnittschrist. Und dann das schreckliche Wort, ich will dich ausspeien, sagt Jesus. Das fürchte ich heute an diesem Bußtag am meisten. Warum bekümmert uns das so wenig in unseren Kirchengemeinderäten und Synoden und Kirchenleitungen? Die Frage, ob Jesus uns nicht die materiell reichste Kirche der Welt ausspeit. Vor 25 Jahren, als man bei uns noch geleugnet hat, dass es eine Hausgemeindebewegung in China gibt, bin ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Shanghai auf dem Boden gesessen mit 130 Christen, dem 90-jährigen Wang Mingdao zu Füßen, dem großen Märtyrer, der 23 Jahre seines Lebens schwerste Straflager erlitten hat in totaler Isolierung, hat uns über 2,5 Stunden geleitet in diesem Gottesdienst. Und ich bin nachher zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich will von dir eine Botschaft haben. Was brauchen wir? Was sagst du, was brauchen wir in Deutschland? Und dann ging ein Lächeln über sein Gesicht. Seine Augen waren schon erloschen. Ihr in Deutschland, ihr habt viel Arbeit und viel Werke. Vergesst die erste Liebe zu Jesus nicht. Das ist jetzt eine große Ermutigung, damit wir überwinden. Mit dem möchte ich schließen, mit diesem Teil. Eine große Ermutigung, damit wir überwinden. Jesus macht seiner schwindsüchtigen Christenheit, und das sind wir in Deutschland, Mut. Geh doch einmal in die Kirchen Stuttgarts hinein, wer sitzt denn da noch? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hörst du seine Stimme? Jesus will mit dir einen Neuaufbruch beginnen. Öffne ihm die Türe, lass ihn ein. Er sucht nicht unsere Werke, auch nicht unsere Shows, weil wir alles aufbauen. Das passt am allerwenigsten jetzt am 500. Reformationsjubiläum. Was wir alles Tolles heute machen. Wir sind up to date. Nein, nein. Er will die Schande deiner Blöße zudecken. Das will Jesus. Und das war damals in der Reformation der Anfang aller Thesen. Darum will ich sie noch mal lesen. Unser Herr und Meister Jesus hat gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen nichts als Buße sein sollte. Umkehr zu Jesus. Und dann gibt uns Jesus diese herrliche Verheißung, wie sie heute die bedrängte und verfolgte Gemeinde mitten im grausamen Terror erlebt. Er ist grausam. Er ist unmenschlich und furchtbar. Weil du mein Wort bewahrst, sagt Jesus, und meinen Namen nicht verleugnest, schließe ich die Tür auf, die niemand zuschließen kann. Und das erlebt die verfolgte Gemeinde. Und die schwache Gemeinde, die auf Jesus vertraut und seinem Wort gehorsam wird, die wird zum Pfeiler in Gottes Tempel, in Gottes Heiligtum. Das ist der Grund, warum heute überall in den Verfolgungsländern so große Erweckung ist. Gar nichts weiter. Jesus und sein Wort. So hat es neulich uns Yusuf zugerufen im Vorstand der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Hat die Bibel hochgehalten, der hat viele Konvertiten betreut. Er sagt, 10.000 sind in Algerien zum Glauben gekommen. Jesus und die Bibel und sonst nichts. Das erleben sie. Das ist der Grund, warum so viele zum Glauben kommen. Und wenn die Verfolgung so grausam ist, so ist doch wunderbar, wie Christen im Zerbrechen wach werden. Nur im Kreuz, im Untergang aller menschlichen Kräfte, ist das Reich Gottes wirklich da. Nichts kann die, die in Christus Jesus sind, von dieser machtvollen Liebe Gottes scheiden. Ihr braucht die verfolgten Christen nicht zu bemitleiden. Sie haben uns ganz, ganz viel voraus. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Das ist die Hoffnung, auch unsere Hoffnung in den Bedrängnissen, die vor uns in Deutschland liegen mögen. Überwinden können wir nur, weil Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz auch unsündige Menschen rettet, in seiner Kraft und im Zeugnis von ihm. Mehr brauchen wir nicht. Vorhin noch mit einer Teilnehmerin gesprochen, sie hat gesagt, wenn das die Menschen wissen, ich muss nur bezeugen, was ich von Jesus entdeckt habe. Ihr müsst niemand zum Glauben führen, es kann nur der Heilige Geist. Aber Jesus hat von uns das Bezeugen verlangt, dass wir nicht über Gott reden. Es gibt reden alle und denken an Buddha und Allah. Redet doch von dem herrlichen Jesus-Namen, dem Erlöser, dem Heiland, dem Todesüberwinder. Ich weiß, wie man das kaum über die Lippen bringt. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus. Nicht, hat selbst der Paulus sagen müssen, ich geniere mich an diesem Jesus-Namen. Nein, den wollen wir verkünden hier, solange wir noch Zeit haben. Und das wollen wir weiter sagen, weil allein sein Kreuz uns rettet. Ohne sein Blut am Kreuz für uns vergossen, bin ich verloren in Zeit und Ewigkeit. Mit allen meinen guten Werken kann ich mich nicht selbst retten. Aber in seiner, der Jesusliebe bin ich geborgen und bewahrt in Ewigkeit. Und darum möchte ich sagen, lasst fallen, was zerbrechen muss. Viel auch in unseren Gemeinden und Organisationen und Missionen ist auf Sand gebaut. Zu diesem harten Urteil kommt der langjährige Basler Münsterpfarrer und Vizepräsident des Schweizerischen Pfarrvereins Paul Bernhard Roden in seiner Analyse auf Sand gebaut, warum die evangelischen Kirchen zerfallen. Weil sie das Wort verloren haben, das Bibelwort, das Gotteswort, das mächtig ist, wo der Geist Gottes drin ist und wirkt und schafft. Was ist zu tun? Setzt eure ganze Kraft in der kurzen noch verbleibenden Zeit ein zum Verkündigen des herrlichen Jesus-Evangeliums. Mission und Evangelisation vor allem anderen, solange es noch Tag ist, auf, denn die Nacht wird kommen. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hört alles. Und er ruft zur Umkehr auf, zu einer eindeutigen Bekehrung. Warum geniert ihr euch an dem Wort? Das Herrlichste aus dem Dunkel ins Licht, aus der Lüge in die Wahrheit, aus der schrecklichen Gewissensqual in die Freude der Vergebung. Nur in Jesus ist das Leben, sonst nirgendwo. Und Jesus will sich in seinem Wort heute wieder finden lassen von allen, die ihn suchen. In allen zurückliegenden Jahrhunderten ist es allein die Bibel gewesen, Gottes Wort, die verfolgte Christen durch alle Bedrängnisse hindurchgetragen hat. In allen Teilen der Welt war es immer nur das Gotteswort. Bis heute. Hört auf die Zeugnisse. Sein Wort trügt nicht. Er hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Dafür ist Jesus im hohepriesterlichen Gebet eingetreten beim Vater, als er gebetet hat: Heilige die Gemeinde in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und es ist sein Wort, das Geist und Leben ist, und das schafft auch in der dunkelsten antichristlichen Zeit Gemeinde. Welch eine unglaubliche Ernte erleben wir heute in aller Welt, gerade auch unter Terroristen und Verfolgern, nur durch das Wort. Und was ist zu tun? Jesus Christus suchen. Du bist unsere Zuversicht und Stärke. Ich möchte mit Ihnen beten, mit Worten von Manfred Hausmann. Ach Herr, wir sind furchtsam gewesen, als wir hätten getrost sein sollen. Und getrost, als wir uns hätten fürchten müssen vor deinem Wort. Wir haben geredet, als wir hätten schweigen sollen. Und geschwiegen, als wir hätten reden müssen mit deinem Wort. Wir sind begierig gewesen, als wir hätten satt sein sollen, und satt, als wir hätten begierig sein müssen nach deinem Wort. Wir haben uns stark gebärdet, als wir hätten verzagt sein sollen, und verzagt, als wir hätten stark sein müssen durch dein Wort. Wir sind hingegangen, als wir hätten fliehen sollen, und geflohen, als wir hätten hingehen müssen zu deinem Wort. Wir haben verziehen, als wir hätten anklagen sollen, und geklagt, als wir hätten verzeihen müssen über deinem Wort. Wir sind froh gewesen, als wir hätten trauern sollen, und traurig gewesen, als wir hätten froh sein müssen über dein Wort. Wir haben vertraut, als wir hätten zweifeln sollen, und gezweifelt, als wir hätten vertrauen müssen auf dein Wort. Vergib uns, Herr, um Christi willen. Amen.